Dankeschön, dass ich heute hier sein darf in Dresden, um diesen wirklich wertvollen Preis entgegenzunehmen. Aber ich nehme ihn nur entgegen, nicht für mich selber, sondern für alle die Seenotretter, die draußen unterwegs sind, gleich egal für welche Organisation sie fahren, für die Menschen, die dort tätig sind, im Regelfall ja ehrenamtlich. Sie bekommen kein Geld dafür, viele bezahlen die Flüge zu den Einsätzen auch noch selber. Diesen Menschen und auch den Spendern, die das mit ihren finanziellen Möglichkeiten erst wirklich werden lassen, dass wir rausfahren können, denen gebührt der Preis. Es gibt da zum Beispiel, jemanden, der ist mit mir alle 7 Missionen gefahren, immer als erster Offizier, und er ist gerade auf See und fährt seine 28. Mission. Das sind Leute, die nötigen mir sehr, sehr großen Respekt ab. Und für diese Menschen nehme ich diesen Preis entgegen, einfach nur stellvertretend. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Preisgebern bedanken, dem Sächsischen Presseclub, der das ermöglicht hat. Ich habe es ja fast am Anfang nicht geglaubt, dass ich diesen Preis erhalten werde, wenn man die Liste der Menschen, die diesen Preis schon haben entgegennehmen dürfen, liest, dann komme ich mir da doch sehr klein vor. Ich möchte mich auch bei Peter Maffay bedanken für diese Laudatio, die es wirklich auf den Punkt gebracht hat. Natürlich auch bei dem Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer, der heute hier ist und, denke ich mal, hier auch der Hausherr ist, neben dem Bürgermeister der Stadt Dresden. Und auch bei Armin Laschet, dass er sich die Zeit nimmt, sich auch in einem persönlichen Gespräch mal ein Stück weit darüber zu informieren, was da draußen so alles passiert. Und ich würde mir sehr wünschen, dass aus diesen Worten, die wir vorhin gehört haben, eben auch Taten werden. Dass es hier nicht eine Leuchtkugel ist, die hochsteigt und glüht und dann nach unten fällt und irgendwann ja, ausgeht. Und das war's dann. Man erinnert sich dann nach einer Weile noch daran, ja, war ganz nett, aber es ist nicht viel passiert. Und dieses "es ist nicht viel passiert" ist eigentlich nicht so mein Ding. Deswegen hoffe ich, dass wir alle auch in Kontakt bleiben, auch vielleicht mit Herrn Maffay. Vielleicht können wir zusammen tatsächlich nochmal wirklich was bewegen für diese Menschen. Und zwar nicht nur, wenn sie auf See sind, sondern auch, vorhin ist es angeklungen, es ist mir ein großes Anliegen, dafür zu sorgen, dass diese Menschen sich gar nicht erst auf den Weg machen müssen. Migration und Flucht hat es schon immer gegeben. Das ist nichts Neues. Ich meine, jetzt denken wir mal so in die jüngste Vergangenheit zurück. Zwischen 1850 und 1905, 1910 sind viele Deutsche ausgewandert. Warum? Weil es ihnen hier so gut gegangen ist. Nee, das glaube ich nicht. Man hat sich in Boote gesetzt, in Schiffe gesetzt und ist in dritter Klasse über den Atlantik gefahren, um ein neues, besseres Leben zu finden. Und das machen diese Menschen auch. Es gibt aber auch letztlich die Retour, wenn man da mal dran denkt. Vor 40 Jahren, was war da? Vor 40 Jahren, da war das Ende des Vietnamkriegs, da gab es die Boat People. Da sind tausende Menschen auf dem Meer zugrunde gegangen. Sie wurden von Handelsschiffen aufgefangen, aber auch von Schiffen wie zum Beispiel die Kap Anamur. Und heute sitzt hier auch ein Kapitän, Stefan Schmidt, der letzte Kapitän der Kap Anamur. Sie haben Menschen gerettet, eigentlich gar nicht mal auf dem Weg zu einer Rettungsfahrt, sondern zu einer Versorgungsfahrt, haben 37 Leute aufgenommen aus Seenot und wurden dafür in Italien angeklagt und auch zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat zwar nur, glaube ich, eine Woche davon absitzen müssen, aber immerhin. Zivilcourage wird in Europa und auch in Deutschland nicht unbedingt belohnt. Wenn die Menschen erstmal auf See sind, dann ist doch eh schon alles zu spät. Man muss an die Fluchtursachen ran, aber dazu später. Was passiert in Deutschland? In Deutschland, da gibt es tatsächlich Politiker, die im Bundestag sitzen, die dann auf Nachfragen eines Journalisten sagen, ja, man muss auch auf Frauen und Kinder schießen. Frau von Storch. Sowas im Bundestag sitzen zu sehen, ist eigentlich unerträglich. Und wir, die Zivilgesellschaft, die muss sich gegen solche Dinge wehren. Die Menschen machen sich ja nicht aus Lust und Tollerei auf den Weg. Aber wie sagt auch der österreichische Kanzler Kurz, ich zitiere ihn hier, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Diese zwei möchte ich gerne mal auf einem Schiff mitnehmen und dann lasse ich die entscheiden, ob wir dieses Schlauchboot, das da am Untergehen ist und die Menschen vielleicht schon im Wasser sind, jetzt evakuieren und die Menschen retten oder nicht. Da wäre ich mir auf die Entscheidung gespannt. Diese Festung Europa, die diese Leute proklamieren, die funktioniert nicht. Wenn wir mal in die Geschichtsbücher schauen, werden wir feststellen, dass es keine Festung gibt, die in ihrem Dasein nicht schon mal geschleift geworden wäre. Wir können natürlich irgendwo ein Stacheldraht ausrollen oder eine Trumpsche Mauer bauen. Wie hoch muss die sein, dass da keiner mehr drüber kommt? Und macht das Sinn? Nein, es macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn. Man muss den Menschen in ihrer akuten Notlage helfen, ihnen aber auch, und das ist ganz wichtig, eine Perspektive geben, in ihren Heimatländern auf die Füße zu kommen. Man darf diese Länder nicht unendlich ausbeuten. Es gibt einen Kapitän, der gerade momentan unter dieser Situation, dass man eine Festung Europa baut, besonders leidet. Den werden Sie nicht kennen, weil er nämlich nicht in den Medien ist. Er ist kein professioneller Seenotretter, sondern er ist Kapitän eines Tankers. Und dieser Tanker hat vor genau 4 Wochen 27 Menschen aufgenommen, auf Anweisung der maltesischen Behörden. Er darf diese Menschen nicht an Land bringen. Er hängt auf dem Anker auf der Reede von Malta. Man will hier offensichtlich ein Beispiel, ein Exempel statuieren, das letztlich auch der Berufsschifffahrt zeigt, es gibt keinen Weg nach Europa und wenn ihr diese Leute aufnimmt, dann werden wir euer Schiff aus dem Verkehr ziehen. Von der menschlichen Tragödie, die sich auf diesem Schiff abspielt, mal ganz zu schweigen, aber die Reederei Maersk, das ist eine ziemlich große Reederei, die wird von diesen Maßnahmen nicht sehr begeistert sein. Und es gibt Berichte, dass Berufsschifffahrt an Flüchtlingsbooten vorbeifährt und die Menschen aus diesen Flüchtlingsbooten können sich den Namen dieser Schiffe merken, also muss das Schiff schon ziemlich nah da gewesen sein, und die fahren einfach vorbei. Das darf nicht sein. Aber wir schaffen es ja noch nicht mal wirklich, in signifikanter Zahl Kinder aus Moria zu holen. Das ist auch so ein Versagen. Da geht es jetzt in den zweiten Winter. Und ich finde es ganz toll, dass Herr Laschet da war und sich diese Situation vor Ort mal angeschaut hat. Das war sicher sehr eindrucksvoll. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn sich in dieser Richtung auch was bewegen würde. Man kann nicht immer die Verantwortung auf die anderen schieben. Man muss die Verantwortung auch ein Stück weit selber in die Hand nehmen. Herr Seehofer sagt in einem Interview, wir müssen mehr Anstrengung bei der Integration zeigen. Da will ich ihm nicht widersprechen, ganz im Gegenteil, er hat recht, aber man sollte das auch beim Wort nehmen. Da muss man Anstrengung zeigen und versuchen, diese Menschen zu integrieren. Das funktioniert nicht mit großen Flüchtlingslägern, das funktioniert nicht mit Ankerzentren, sondern es funktioniert mit Dingen wie einer ganz schlichten Arbeitserlaubnis. In dem Moment, wo die Menschen arbeiten dürfen, werden die sich automatisch integrieren. Dass es nicht jeder schafft, das ist mir auch bewusst. Diesen Anspruch habe ich auch gar nicht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch manche Deutsche schaffen es nicht. Und deswegen kann man nicht immer auf die Einzelfälle, die es gerade nicht schaffen, zeigen, sondern man muss sich auch die anschauen, die es hier wirklich zu was bringen. In einer Selbstständigkeit, in einem Angestelltenverhältnis, in einer Ausbildung oder Ähnlichem. Und da darf man dann auch nicht hergehen und den Lehrling, der beim Bäcker in der Backstube steht, im dritten Lehrjahr ist, kurz vor der Prüfung, den vom Ofen wegholen, in den Flieger reinsetzen und ausfliegen. Da muss ich sagen, Leute, das ist völliger Unfug. Genau den Bäcker und den Automechaniker und die Krankenschwester, die wir da ausbilden, nach unseren Standards ausbilden, die brauchen wir. Wir müssen nicht unbedingt aus Mexiko Krankenschwestern chartern. Ich meine, was tut man da? Man geht in ein Land und holt Menschen aus diesem Land zu uns nach Deutschland. Das ist auch eine Art Migration. Aber was man damit in diesen Ländern anrichtet, ist ja noch ganz was anderes. Der mexikanische oder rumänische oder wie immer auch Steuerzahler hat mit seinem Geld die Ausbildung dieser Krankenschwester ermöglicht. Und dann winken wir mit dem 50-Euro-Schein und sagen, hier bei uns kannst du mehr haben. Warum nehmen wir nicht diese jungen Leute, die hier bei uns in diesen Lägern sitzen und geben denen die Chance auf eine Ausbildung? Das wäre der richtige Weg, in meinen Augen zumindest. 50% der Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, arbeiten bereits. Ein Teil der anderen 50% wird es vielleicht nicht schaffen, aber die, die noch übrig sind, denen sollten wir eine Chance geben. Und mir geht es sehr stark auch darum, diese Menschen hier zu integrieren. Und da ist ein Beispiel des Bellevue di Monaco. Da habe ich auch schon eine Einladung ausgesprochen an den Herrn Ministerpräsidenten Kretschmer und den Bürgermeister von Dresden, Herrn Hilbert, sich das mal anzugucken, was hier die Zivilgesellschaft in München macht. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und ich würde mich freuen, wenn Sie dieser Einladung nachkommen. Ich bin einer der Botschafter des Bellevue. Das wird auch vom Oberbürgermeister Reiter aus München ganz stark unterstützt. Der ist da auch involviert. Schauen Sie sich das an. Es würde mich freuen, wenn wir zusammen ein Bellevue di Dresden installieren könnten. Und es ist ja in Dresden schon ein großes Engagement in der Zivilgesellschaft, den Flüchtlingen, die bereits hier sind, weiterzuhelfen und sie zu unterstützen und zu integrieren. Und diejenigen, die dieses Preisgeld, das ich erhalten habe, heute letztendlich bekommen werden, die sitzen hier. Das ist ein Herr Kobel von Willkommen in Löbtau. Darf ich den mal kennenlernen? Möchte er bitte aufstehen? Ich werde da. Ja, hallo, ich grüße Sie. Von Willkommen in Johannstadt, Frau Rummel. Hallo, Frau Rummel, grüß Gott. Und Laubegast ist bunt, Herr Detlef. Dieses großartige Preisgeld von 10.000 Euro wird durch drei geteilt und geht jeweils zu einem Drittel eben an diese drei Organisationen, die sich ehrenamtlich um die Integration von Menschen hier in Dresden bemühen. Und ich habe mir gedacht, 3.333 Euro ist ein bisschen eine krumme Summe. Das kann man so nicht stehen lassen. Und ich konnte meine Unterstützer und Spender überzeugen, da noch was draufzulegen, sodass jeder Verein mit 7.500 Euro nach Hause geht. Das soll gerade hier in Dresden, wo man mir ja am 25. August 2018 entgegengeschrien hat, absaufen, absaufen, ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, dass die Menschlichkeit einfach die Oberhand hat, denn wir sind das Volk, nicht die. Und es ist tatsächlich so, dass man sich mit den Fluchtursachen intensiv auseinandersetzen muss. Der Klimawandel ist das eine. Ich bin 1988 mit dem Motorrad von Tunis nach Ruanda gefahren, war da 4 Monate unterwegs und habe viele Dinge gesehen. Viele Dinge, von denen ich heute weiß, das ist eine Fluchtursache. Und was hat man in diesen 32 Jahren an diesen Fluchtursachen geändert? Genau, gar nichts. Und das ist das, was mich sehr traurig macht. Ich meine, den Klimawandel können wir ad hoc nicht beeinflussen. Das ist eine Sache, die hat sich in Jahrzehnten gedreht und es wird Jahrzehnte dauern, da was zu tun, aber nichtsdestotrotz muss man jetzt da anpacken. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, wir haben es von Peter Maffay gehört, Waffen aus Deutschland. Deutschland ist nach wie vor der dritt- oder viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Diese Konflikte werden auch mit deutschen Waffen befeuert. Muss man da unbedingt dabei sein? Ich kann das Gerede von, ja, wenn wir es nicht tun, diese Dinge zu verkaufen, dann machen das andere, aber dann war es wenigstens nicht ich. Und vielleicht hat es ja auch einen gewissen Erziehungseffekt. Aber wenn nicht einer anfängt, wird der Nächste nicht folgen. Das ist leider so. Man hat jetzt eine neue Mission im Mittelmeer gestartet. Die Schiffe fahren sehr weit östlich, in einer Zone, wo normalerweise kein Flüchtlingsboot hinkommt. Und das macht mich traurig, weil ich habe gelesen, dass wenn die Aufklärungsflugzeuge und Drohnen, die mit dieser Mission unterwegs sind, registrieren, dass sich Boote von der libyschen Küste entfernen, dann wird man sich zurückziehen. Das heißt, man weiß, dass Boote unterwegs sind. Und man schaut nicht nur weg, sondern man fährt auch noch weg. Das halte ich für verwerflich. Zudem soll es den Waffenschmuggel unterbinden. Den Waffenschmuggel von Herrn Erdogan, den wird es sicherlich nicht unterbinden. Es ist auch nicht einzusehen, aus welchem Grund die Europäische Union auf der einen Seite die libysche Zentralregierung mit Geld bedient und auf der anderen Seite den Kontrahenten im Osten, den General Haftar. Das machen nämlich die Franzosen. Damit wird dieser Bürgerkrieg am Leben gehalten, aber Hauptsache das Öl fließt. Ich habe das selber gesehen, die Ölbohrplattformen vor der libyschen Küste sind alle in Betrieb. Das Öl geht nach Europa. Da ist OMV beteiligt, da ist die deutsche Wintershall dabei, die spanische Repsol, die italienische Eni und Total aus Frankreich und noch ein paar andere. Für die gelten übrigens auch die Hygieneregeln nicht. Die Sea-Watch 4 muss jetzt, nachdem sie 350 Menschen abgegeben haben, 2 Wochen in Quarantäne gehen. Ein Versorger, der aus Malta ausläuft, unter italienischer Flagge, das ist die Asso Ventinove, ziemlich italienisch, die haben auch Menschen an Bord gehabt, haben die abgegeben, haben sofort im Hafen Material geladen und sind wieder zu den Ölbohrplattformen gefahren. Ich nenne das jetzt mal Zweiklassengesellschaft. Das ist nicht einzusehen. Aber on top kommt einfach ein Hauptgrund für die Flucht dieser Menschen, das sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten. Früher hat man die Sklaven eingesammelt, hat sie in Schiffe gepfercht und hat sie nach Amerika und in die Karibik zu Zwangsdienstleistungen befördert. Dann hat man festgestellt, das kostet einen Haufen Geld, der Schiffstransport, man muss diese Menschen verpflegen, man muss sie unterhalten und so weiter und so fort. Das mag jetzt alles etwas zynisch klingen, ist aber Absicht. Dann ist man draufgekommen, das können wir ja viel einfacher machen. Wir gehen nach Afrika und machen dort Kolonien auf. Dann sparen wir uns den Transport, die Menschen versorgen sich selber, das ist viel besser. Dann hat man diese Länder aufgeteilt. Man kann sich Afrika mal angucken, das hat einer auf dem Reißbrett gemacht, einfach Linien gezogen. Das gehört Deutschland, das gehört England, Frankreich etc. Und dann sind die Konzerne gekommen und machen genau das Gleiche, was Kolonialismus gemacht hat. Sie beuten aus. Es werden Rohstoffe aus Afrika geholt, ganz billig, das ist die Hauptsache. Es muss billig sein, zur Not auch mit Kinderarbeit. Man sieht es ja hier nicht, was so im Handy drin ist. Und das halte ich in höchstem Maß für verwerflich. Es geht hier nur ums Geld. Und wenn man das weiter so macht, muss man sich nicht wundern, dass es bei uns an der Türe klingelt. Ich würde mich auch auf den Weg machen und jeder von Ihnen ebenso. Da werden Hühnchenreste, in Europa wird nur die Brust und der Schenkel gegessen, der Rest wird zusammengepresst, eingefroren, das gab es übrigens vor 30 Jahren schon, habe ich damals gesehen, nach Afrika für 10 Cent das Kilo verhökert und macht dort die kenianischen und die kamerunischen und ich weiß nicht wen, Geflügelzüchter einfach arbeitslos, die können ihre Ware nicht mehr verkaufen. Subventioniert erzeugte Zwiebeln aus Holland kosten in Kamerun ein Drittel der einheimischen Ware. Von der Milch, die wir hier mit viel Subvention erzeugen, die dann zu Milchpulver verarbeitet wird und in Senegal geht, ganz zu schweigen. Es gibt im Senegal faktisch keine Milchwirtschaft mehr. Und warum? Weil dieses Zeug aus Europa so billig ist. Und wenn ich dieses Heer an Arbeitslosen produziere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die sich auf den Weg machen und so wie Herr Maffay das ganz, ganz richtig gesagt hat. Wir sehen im Mittelmeer diese dokumentierten Zahlen an Toten. Das ist aber noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Wie viele Tausende bleiben auf der Strecke in der Wüste? Da wird auch übrigens mit deutschem Geld und mit deutscher Hilfe die Hauptpisten kontrolliert, sodass die Schlepper auf Nebenpisten ausweichen müssen. Und wenn da das Auto kaputt geht, dann war es das für die Leute, die da drauf sitzen. Und diese Dinge muss man abstellen. Und das geht nur, indem man in diesen Ländern eine Entwicklungshilfe macht, die nicht von Staat zu Staat geht, sondern, wie ich das ja auch vorhin angeschnitten habe, von Staat zu einer leistungsfähigen NGO, zu kleinen NGOs, die vor Ort eine Qualität leisten können und das Geld nach Möglichkeit nicht irgendwo versickert. Das ist ganz wichtig. Freihandelsabkommen sind ein ähnliches Ding. Freier Handel ist ganz lustig, wenn wir auf Augenhöhe sind. Wenn wir auf Augenhöhe sind, dann gibt es keine wirtschaftlichen Hemmnisse. Aber diese Staaten sind nicht auf Augenhöhe. Wenn diese Staaten ihre Ware zu uns steuerfrei und zollfrei liefern können, ist es gut. aber wir dürfen nicht für 10 Cent dann die Hühnerstücke darunter karren. Das geht nicht. Der Herr Minister Müller ist da auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, ihm werden viele Steine in den Weg gelegt. Aber solange die Politik auch in Form von unserer Landwirtschaftsministerin mit dem Konzern Nestle kuschelt und das alles ganz gut findet, da muss ich dann schon erhebliche Zweifel haben. Aber es gibt auch gute Ansätze. Es ist vorhin auch schon gesagt worden, ich unterstütze da eine Firma, die heißt Fair Afrique. Fair Afrique sitzt in München. Fair Afrique produziert Schokolade in Ghana. Und zwar nicht nur die Bohnen wie bei Fair Trade, was vom Prinzip her schon mal ganz gut ist, wo dann der Bauer für die Bohne 5 Cent mehr bekommt, sondern die komplette Wertschöpfungskette. Und das ist einfach der große Vorteil dieser Geschichte. Die komplette Wertschöpfungskette findet in Ghana statt. Es finden Leute qualifizierte Arbeitsplätze. Und das ist wichtig. Diese Leute und ihre Familien, die werden sich nicht auf den Weg machen. Und das muss das Ziel sein. Und ich denke, wir können da alle ein Stück weit dazu beitragen. Und lassen Sie uns an dem Punkt, den wir vorhin besprochen haben, da anknüpfen und schauen, was wir da bewegen können. Nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wirklich was tun. Und wie sagt Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielen herzlichen Dank.